zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Wir sind zurück mit zu viel, der Mental Health Podcast. Heute, mein Kopf ist mein schlimmster Kritiker. Leben mit Gedankenchaos und Angst. Dazu habe ich mir wieder Christian eingeladen. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist.
Hallo Lars.
Und da freue ich mich auch wieder besonders. Wir haben heute Eva, 33 Jahre Erzieherin, zu Gast. Hallo Eva.
Hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Du hast so ein Strahlen drauf. Es macht mich ganz glücklich. Ich freue mich richtig. Erzähl doch mal ein wenig von dir. Und was bei dir so eigentlich im Allgemeinen das zu viel ist? Wir hatten ein Vorgespräch, wir haben natürlich über die verschiedenen Diagnosen gesprochen. Erzähl doch einfach mal von dir.
Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Eva, ich bin 33, bin Erzieherin. Aktuell arbeite ich aber gerade nicht. Heißt, ich bin krankgeschrieben. Ja, mein zu viel bin ja quasi ich. Also ich mache mir zu viele Gedanken über mich selber. Und ob ich gut genug bin, ob ich ausreiche, nicht nur bei meinen Freunden, auch bei meiner Familie, bei meinem neuen Partner. Also da kommen immer wieder Gedanken und auch Gedankenchaos und Kreisel und das ist manchmal echt schwer auszuhalten.
Verstehe ich. Was sind denn die, oder was wurde genau diagnostiziert bei dir? Was sind deine Punkte?
Also ich bin diagnostiziert mit Depression, Panikattacken und einer Angststörung, wobei bei mir im Vordergrund eher die Depression oder auch die Panikattacken sind. Die Angststörung habe ich mittlerweile, glaube ich, gut im Griff, aber die Panikattacken, die kommen auch jetzt immer noch wieder durch und das ist so das, was mich auch aktuell so ein bisschen immer wieder aus dem Leben reißt.
Wann hast du denn eigentlich so gemerkt, dass dein Kopf dein größter Gegner sein kann?
Boah, eigentlich schon länger. Ich habe vor bestimmt 7 Jahren schon mal eine Therapie gemacht, aber auf Druck von meinem damaligen Partner, der gesagt hat, wenn du das jetzt nicht machst, dann bin ich weg. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, ich habe das nicht für mich gemacht, sondern für diesen Menschen, was letztendlich echt falsch war. Und so der richtige Knall kam letztes Jahr. Letztes Jahr im März, so kurz nach meinem Geburtstag. Anzeichen gab es davor auf alle Fälle schon, aber ja, wie das halt so ist, man will die nicht wahrhaben. Und ja, man versucht weiterzumachen, weiterzuleben, weiter zu funktionieren. Und ja, dann kam der richtig große Knall letztes Jahr. Und dann ging es mir auch richtig, richtig mies.
Wie hat sich dieser Knall geäußert?
Ich hatte davor schon Schlafprobleme. Also ich habe tatsächlich kaum bis gar nicht mehr geschlafen. Ich habe im Schlaf ja nicht nur Zuckungen, ich war richtig angespannt. Ich bin morgens wach geworden und mein ganzer Körper war verspannt. Ich habe nicht mehr gegessen. Ich konnte mir ganz viele Sachen nicht mehr merken. Das war für mich echt Katastrophe, gerade auf der Arbeit, wenn Kinder vor mir stehen und ich weiß den Namen nicht mehr. Aber trotzdem hat man noch weitergemacht.
Funktioniert.
Und man hat funktioniert. Man musste ja auch irgendwie funktionieren, ne? Gerade für die Kinder. Da ist dann im Kopf dieses, du musst den Kindern ja noch gerecht werden und deinen Arbeitskollegen musst du noch gerecht werden und der Kita musst du noch gerecht werden und dir selber vor allem. Ja.
Das war dann vor allen Dingen vorzüglich wahrscheinlich das mit den Panikattacken und der Angststörung. Würdest du sagen, die Depressionen sind aus diesen beiden Sachen entstanden oder ist die Depression eher Mitauslöser für beides andere?
Ich glaube tatsächlich, dass die Depression schon länger da war und die Panikattacken und die Angststörung daraus entstanden sind, weil gerade so die Angststörung in meiner anfänglichen Zeit letzten Jahr, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Also ich bin nicht mehr rausgegangen, ohne dass ich richtig Angst hatte, dass mir irgendetwas passiert. Und ich habe dann echt geguckt, dass ich dann wirklich nur raus muss, wenn ich meine Tiere versorgen musste oder so. Und deswegen auch dieses Nicht-Essen, weil ich hatte gar keine Energie, keine Kraft, überhaupt irgendetwas zu machen. Ja, habe da aber zum Glück wieder rausgefunden oder es wieder rausgeschafft, aber mit Hilfe von Therapie. Genau. Ja.
Christian, wie ist das? Würdest du sagen, das kann alles so für sich von alleine entstehen? Also wenn man jetzt über alle drei spricht, oder ist es irgendwie normal, dass das eine das andere auslöst? Wie ist das? Wie kommen so viele verschiedene Faktoren zusammen? Also was passiert da?
Also ich glaube, dass es eigentlich ein Symptomenkomplex ist, der eigentlich immer zusammengehört und wo die Wurzel etwas ganz Frühes ist, so wie du das auch beschreibst. Irgendwo geht es ja auch sehr um die Frage, genüge ich und genüge ich mir? Und früher haben wir das gebraucht, weil der Feind draußen war. Jetzt ist es dein größter Feind in dir selber. Wir haben das, was früher draußen war in der Steinzeit, hast du jetzt innen drin. Und das genüge ich. Hypothese wäre, wenn du auch schon Therapie gemacht hast oder dabei bist, das ist jetzt nicht letztes oder vorletztes Jahr losgegangen, wo schon Symptome waren, auch nicht, wo du deinen Freund hattest mit 27, sondern das ist wahrscheinlich in der Biografie ganz, ganz, ganz was Altes. Vermutlich, wenn ich nochmal an die Steinzeit denke, wir waren ja früher verdammt dazu, in einer kleinen Gruppe zu überleben, sonst hätten wir es nicht geschafft, sonst wäre der Säbelzahntiger gekommen. Und in der kleinen Gruppe war ich immer so am Abchecken, darf ich dazugehören, darf ich nicht dazugehören. Die größte Gefahr wäre gewesen, wenn ich ausgestoßen wäre, weil dann hätte ich nicht überlebt. Und dieses ganz alte Muster letztendlich, das Abchecken, darf ich dazugehören, bin ich gut genug? Das ist vermutlich irgendwo ganz tief der Auslöser und es hat sich praktisch verselbstständigt bei dir.
Da hast du vollkommen recht. Hab gerade so überlegt, ja, das passt alles. Das hat bei mir tatsächlich nämlich echt früh angefangen. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 6. Und seitdem bin ich tatsächlich, ich sage immer Einzelkämpfer. Also ich musste schon echt früh für mich alleine kämpfen, um mich sorgen. Es war irgendwie nie jemand da, der mir die Aufmerksamkeit gegeben hat. Und ja, das passt. Also dieses, passe ich da rein, reiche ich meiner Familie nicht aus, reiche ich meinen Freunden nicht aus? Was ist an mir falsch, warum ich so nicht akzeptiert und angenommen werde? Und ja, das hat sich bis jetzt durchgezogen.
Und dann war natürlich jeder kleine Krumen an Aufmerksamkeit war natürlich Gold wert, weil dir hat der wenigstens in dieser, ich meine mit 6, da bist du völlig aus den Fugen, wenn die Eltern nicht mehr beieinander sind, haben sich die getrennt, weil ich auch nicht gut war, bin ich auch noch schuld. Solche Gedanken kommen auch gern mal. Und dann natürlich, wenn ich mich anpasse, wenn ich vielleicht mich verstelle, mich anpasse, dann kriege ich aber einen kleinen Rohn, weil dann fühle ich mich ein bisschen sicher. Und in dem Kreislauf, der ist halt über die vielen Jahre immer weiter gegangen und dann musst du das Rad immer größer drehen, sozusagen.
Ja, und so war es letztendlich jetzt. Ja, so war es auch. Ich habe mich über die ganzen Jahre, auch in meiner letzten Beziehung, die ging 10 Jahre lang, nur angepasst. Mhm. Also ich war nicht ich selber. Mhm. Das konnte ich jetzt tatsächlich erst in diesem Jahr so richtig ablegen, ja, durch die Klinik.
Du hast ja vorab in unserem Gespräch auch gesagt, du katastrophisierst sehr gerne.
Oh ja.
Wie fühlt es sich an, wenn deine Gedanken ins Katastrophisieren, wie du es genannt hast, hineingehen?
Also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich einfach Katastrophe, ne? Wenn ich jetzt als Beispiel das Einkaufen nehme, was damals so schlimm war, dieses, was ist, wenn ich in der Schlange eine Panikattacke bekomme oder ich gehe zu einem Zeitpunkt und da sind ganz viele Menschen und alle gucken mich an und wenn ich keinen Parkplatz finde und also sowas alles. Und das war für mich wirklich, wirklich schlimm, das auch einfach auszuhalten. Und ich wusste, ich muss das machen, aber ich konnte nicht.
Christian, würdest du sagen, dass dieses Katastrophisieren ein Schutz ist, den der Körper da raushaut? Oder also was passiert da? Letztendlich ist das irgendwie eine Art Schutzstrategie, um irgendwie jetzt da sich nicht komplett mit zu befassen? Oder ist es halt einfach wirklich pures Chaos? Was passiert bei so einem Katastrophisieren, was da im Kopf stattfindet?
Also eigentlich ist es auch eine ziemlich wichtige und gute Eigenschaft, die wir mal Gott sei Dank hatten, damit wir überleben können, die sich aber bei dir verselbstständigt hat, weil du musst, wenn du so praktisch im Busch bist und da kommt nur irgendwie so ein Rascheln, dann musst du sofort dran denken, da ist der Tiger dahinter, der bringt mich um. Also du musst sofort in die maximale Alarmsituation gehen. Also per se ist das, was du da hast, ein ganz natürlicher Anteil, ein ganz, ganz wichtiger Anteil auch, dass du überlebst. Problem ist, dass sich der bei dir praktisch so verselbstständigt hat. Warum sich der so verselbstständigt hat, da könnte man jetzt viel philosophieren, aber erstmal ganz, ganz wichtig, du tickst da nicht falsch, weil diese Eigenschaft, die brauchst du zum Überleben. Aber jetzt ist es natürlich so, aus wahrscheinlich ganz kleinen gelernten Sachen, das war schon mal wichtig, dass ich sozusagen katastrophisiert habe, aus den gelernten Sachen hast du abgeleitet, ich brauche das auch jetzt im Hier und Jetzt irgendwie, dass ich durchkomme. Also wenn man nochmal praktisch verhaltenstherapeutisch denkt, schätze ich, ist das so einigermaßen die Grundlage. Und natürlich die große Frage ist, wie kommst du denn aus diesem Katastrophisieren raus? Wann gelingt es dir? Wie kannst du dich so ein bisschen runterdrosseln? Das habt ihr ja vielleicht schon auch ein bisschen geübt. Das wäre jetzt mal eine spannende Frage. Gibt es denn auch irgendwas, wo du sagst, ich krieg's ein bisschen gestoppt, ich krieg's ein bisschen gedrosselt, das Ganze?
Also aktuell passiert das bei mir gar nicht mehr so häufig. Wie gesagt, das war letztes Jahr sehr, sehr viel. Ich versuche mir einfach meiner Situation bewusst zu werden, dass zum Beispiel jetzt wieder einkaufen, ich muss einkaufen gehen, ich muss essen, das ist wichtig. Das ist gerade nur mein Kopf, der mir sagt, da ist eine Situation, die ist, könnte gefährlich sein, aber die ist ja gar nicht so, weil du kennst das ja. Da ist ja im Vorfeld nie was passiert. Ich versuche mich da halt einfach wirklich wieder im Fokus zu holen, vielleicht auch mal 2-3 Mal durchzuatmen und das einfach auszuprobieren.
Also du machst perfekt genau das, was so typische Empfehlungen sind, wo wir auch wissen, es greift. Du bist schon ein bisschen in der Lage dazu, dass du dich distanzierst und dass du dich angucken kannst. Ich bin da drüber und eigentlich gibt's praktisch vielleicht gar nicht so viel Begründungen dafür von der rationalen Seite. Und wenn du das natürlich immer wieder übst und übst, dann bauen sich ein bisschen deine ganzen Verschaltungen, die das bewerten, um und du spürst, dass es dir ein bisschen leichter fällt. Und natürlich, wenn du dich verstärkst dadurch, dass du sagst, ich bin in der Lage, durchzuatmen. Was heißt denn durchatmen? Ich bin in der Lage, mal nicht wegzulaufen, zu kämpfen, weil beim Durchatmen mache ich ja genau den anderen Teil des vegetativen Nervensystems, nämlich nicht den Fluchtreflex, sondern den Energieholreflex. Und du bist in der Lage, dass du das dann kannst. Durchatmen spürst du und dadurch kriegst du die Fäden wieder in die Hand. Weil wenn du nur fließt, hast du immer nur das Adrenalin hoch. Und durch das Durchatmen machst du dein Adrenalin runter.
Genau so. Also letztendlich mache ich das dann tatsächlich auch bei Panikattacken. Genau. Dieses Durchatmen, das hilft mir schon echt viel. Ja.
Wann kamen genau die Diagnosen und wie war das eigentlich dann für dich? Also konntest du dann schon irgendwie besser damit umgehen? War es irgendwie auch eine Erleichterung? War es eher noch mehr Schock? Hat es noch mehr Panik ausgelöst? Wie ist es für dich gewesen?
Also es war mir schon irgendwie bewusst, dass da irgendwas ist. Und ich sag mal so, ich hatte letztes Jahr echt viel Glück. Ich war bei meinem Hausarzt. Der hat mich Gott sei Dank echt gut verstanden und hat mir direkt einen Dringlichkeitscode mit auf meine AU geklatscht, genau über die 116, 117 und habe so letztendlich auch zu meiner Therapeutin gefunden, bei der ich jetzt auch immer noch bin. Das ging auch innerhalb von einer Woche. Also da hatte ich echt, echt Glück. Und dann hatte ich natürlich erst Einzelgespräche und dann hat sich das erst rauskristallisiert mit den Depressionen und mit der Angststörung und mit den Panikattacken. Es war mir vorher bewusst, aber als ich dann letztendlich bei meiner Therapeutin war, war das dann noch quasi schwarz auf weiß. Und ja, ich konnte damit erstmal gut leben oder erstmal gut umgehen, weil ich wusste, okay, daran kannst du arbeiten oder daran musst du arbeiten. Du willst oder ich will lernen, damit richtig umzugehen. Ich brauche Werkzeuge, damit ich damit richtig umgehen kann. Das hat auch die erste Zeit echt gut geklappt. Ja.
Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du natürlich auch eine gute Unterstützung durch FreundInnen hattest jetzt so bei dir im Umfeld. Wie war das? Erzähl mal so den Unterschied vielleicht auch von Familie und Freunden.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, meine Freunde sind man wohl meine Familie, weil von meiner Familie kam erstmal nicht ganz so viel Verständnis. Die wissen mittlerweile alle, dass ich in der Klinik war und auch, dass ich eine Therapeutin habe. Aber es war erstmal so, du bist auch gar nicht krank. Mhm. Du hast auch gar keine Krankheit. Also,
sieht man halt nicht. Man sieht nichts.
Stell dich nicht so an. Mhm. Geh doch auch vielleicht mal raus. So diese typischen Sätze, die man dann hört. Genau. Und meine Freunde, die sind alle mit diesem Thema irgendwo vertraut, weil der eine kennt das über Panikattacken, der andere ist auch schon seit Jahren bei einer Psychologin. Die haben mir da ganz viel Sicherheit und Halt gegeben und mir da den Rücken gestärkt und auch einfach gesagt, Eva, das ist überhaupt nicht schlimm, wir sind für dich da. Sei es, du willst reden oder wir gehen eine Runde spazieren oder wie auch immer. Aber von der Seite kam ganz viel Halt und Rückhalt. Das hat mir echt viel Kraft und Hoffnung gegeben.
Genau das ist das, wo wir hinkommen müssen mit unserer gesamten Gesellschaft. Dass es einfach ganz normal ist. So wie wenn ich jetzt eine Erkältung habe, mich jemand fragt, kann ich dir eine Hühnersuppe bringen oder sonstiges, soll es da auch normal sein, dass man einfach ganz locker drüber sprechen kann und Verständnis erfährt. Und da sind wir natürlich haben noch einen sehr langen Weg vor uns, aber ich finde es immer schön, wenn man dann halt diese Beispiele hört. Ich würde gerade gerne nochmal auf das Thema Panikattacken gehen. Jetzt über Depressionen haben wir hier auch schon sehr viel gesprochen, Christian. Bei so einer Panikattacke, ne? Was passiert eigentlich im Körper und warum verstärken die Gedanken das, was man erlebt? Oder was geht da gerade eigentlich in seinem Kopf vor bei einer Panikattacke? Vor allen Dingen, wenn sie dann auch nochmal so gepaart ist mit der Angststörung. Ich denke, das muss sowieso wahrscheinlich immer miteinander einhergehen. Oder wie ist das?
Eigentlich ist es schon eine sehr, sehr häufige Kombination. Vielleicht noch vor der Panikattacke, was natürlich bitter ist. Du hast eh schon keinen Selbstwert, stellst dich ohnehin in Frage mit deinen Gefühlen und kriegst dann noch den Spiegel, du hast da nichts. Dann fühlst dich ja noch falscher und fühlst dich ja noch entwerteter. Insofern war das jetzt so schön, wo du das gesagt hast. Ich habe auch die andere Seite. Ich habe auch ein paar, die das verstehen. Und was du hast, sind sozusagen auch völlig normale Gefühle. Du tickst überhaupt nicht falsch, sondern der einzige Unterschied ist, dass deine Gefühle sozusagen zu häufig zu intensiv ausschlagen, weil die Sensoren sozusagen falsch eingestellt sind. Und das wäre die Überleitung zur Panikattacke. Unterm Strich gibt es irgendeinen Außenreiz, der unsicher und der Angst macht. Das Problem in unserer Welt jetzt sind es vermutlich objektiv Reize, wo du von deinem Großhirn sagen würdest, ist nicht tragisch, aber trotzdem haut der Reiz praktisch in die Tiefe rein und du hast erstmal die Angst. Und dann ist es ein Automatismus. Warum? Weil sich dann die Angst- und Stresshormone in unserem Körper ausweiten. Dann spürst du Beklemmung, dann spürst du, dass die Luft nicht kommt. Und dann denkst du dir natürlich, mit meinem Körper ist was nicht in Ordnung, was ist denn jetzt los? Und dann wird die Angst nicht weniger, sondern dann bist du ja sogar noch tiefer drin. Dann gibt's gleich den nächsten Schuss Adrenalin und Angsthormon und du kriegst noch schlechter Luft. Oder du fängst vielleicht zum Hyperventilieren an. Und dann bist du praktisch in dem Regelkreis drin und mitunter kannst du dich dann praktisch auch selber gar nicht herausholen. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, ob es dann manchmal leichter ist, wenn vielleicht neben dir einer ist, bei dem kannst du dich anhalten, bei der gibt dir einen Stups, wie auch immer, weil das dann sozusagen so ein Selbstläufer ist. Und du bist ja auf der Flucht, nur du bist, wie vorhin gesagt, nicht auf der Flucht neben einem realen Bösen, sondern eigentlich auf der Flucht von was, was gar nicht da ist. Und das hast aber sozusagen gelernt. Das ist bei dir sozusagen automatisiert, was da passiert bei der Panik. Angst, Panik ist extremst häufig korreliert bei allen psychischen Störungen, nicht nur bei der Depression. Und zur gewissen Dosis ist es ja auch in Ordnung, weil wenn du keine Angst hast, solche Menschen gibt es auch, hochgefährlich natürlich, gell?
Eva, du bist dann in die Klinik gegangen, zu Valeara auch. Erzähl doch mal, was der Klinikaufenthalt bei dir so gebracht hat, was das in dir ausgelöst hat und vor allen Dingen auch, wie bist du dort hingekommen? Also musstest du auf die Klinik lange warten? Was war so der Weg auch in die Klinik rein?
Ich bin ja dieses Jahr in der Klinik gewesen und seit letztem Jahr in Therapie. Und so Anfang diesen Jahres hat sich das bei mir alles wieder so ein bisschen verschlimmert mit der Angst, mit den Depressionen, auch auf der Arbeit. Und bei mir war dann auch wieder der Auslöser ein Freund, der dann zu mir kam und sagte, Eva, du gefällst mir so überhaupt nicht und du steuerst gerade einfach wieder in ein richtig tiefes Loch. Mhm. Und ich sag mal so, da waren auch echt miese Gedanken mit dabei. Ich habe mir das selber gar nicht so, oder ich habe das selber gar nicht so wahrgenommen, aber von außerhalb wohl wieder. Und hatte dann tatsächlich echt Glück, weil die Mutter von einem Freund, die war auch schon in der Klinik, die hat mich quasi an die Hand genommen, gesagt, komm, ich mache dir den Termin, ich gehe mit dir zu dem Erstgespräch, weil ich das zu diesem Zeitpunkt gar nicht hätte gekonnt. Also ich konnte nicht.
Die Kraft war nicht da, es war überhaupt einfach, du warst nicht im tiefsten Loch.
Das ging überhaupt nicht. Ich war zwar zu dem Zeitpunkt noch arbeiten, aber ich habe einfach nur funktioniert.
Genau, also du bist wie im Tunnel gewesen letztendlich.
Ja, total.
Aber das ist dieses Funktionieren, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Christian, das Funktionieren ist im Endeffekt ja einfach nur ein Schutzmechanismus, oder?
Selbstverständlich.
Ja, also da ist halt einfach immer wieder der Punkt, ich funktioniere und es muss weitergehen. Wie hast denn du dann den Klinikaufenthalt als solches wahrgenommen?
Ich kann auch einfach nur sagen, es war mit das Beste, was mir so passiert ist, weil ich nicht so lange warten musste, bis ich in die Klinik konnte. Also es ging auch relativ schnell. Ich habe dort Menschen getroffen, die waren genauso wie ich, voll Angst und wussten nicht, was ist mit mir los, wie komme ich da raus. Und die Gruppe, die hat mir super geholfen, die hat mich aufgefangen. Mhm. Auch da, die haben mich unterstützt. Und so das Wichtigste, was ich so für mich rausgefiltert habe, war einfach dieses, was sind so meine Bedürfnisse? Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Wünsche? Wonach möchte ich überhaupt gehen? Weil das war mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Ich habe mich ja jahrelang irgendwie für andere verstellt, aber ich konnte nie so ich selber sein. Und gerade in der Klinikzeit war das echt gut, dieses, wer bin ich eigentlich?
Ja.
Also, was möchte ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Wonach möchte ich leben? Wonach möchte ich streben? Und das ist mir da echt viel klarer geworden, ja.
Schon mal super gut, dass das dann halt auch so gut geklappt hat, dass du das auch gut annehmen konntest mit der Klinik, dass du da einfach gut angekommen bist. Was hast du so gelernt in der Klinik, gerade in Bezug auf deine Herausforderungen?
Also erstmal ganz viel, dass ich halt nicht zu viel bin und dass ich genau so gut bin, wie ich bin. Da, wie gesagt, hat mir die Gruppe auch ganz oft wieder zurückgespiegelt, dass ich so, wie ich bin, gut bin.
Mhm.
Und wie gesagt, wir haben halt ganz viel daran gearbeitet, was so meine Bedürfnisse sind, wonach ich halt leben möchte, dass ich laut sein darf, dass ich bunt sein darf, dass ich Tattoos haben darf und so weiter und so fort. Und ja, haben wir halt durch diverse Aufgaben gemacht, über die Kunsttherapie, über Ergotherapie, Einzelgespräche, Gruppentherapie, genau.
Mhm. Sehr schön. Und hast du so kleine Alltagstechniken gegen so dieses Gedankenchaos für dich entwickelt? Gibt es so Tools, wo du sagst, das hilft mir?
Was ich da tatsächlich angefangen habe, Tagebuch schreiben.
Mhm.
So ein 5-Minuten-Tagebuch, das ist auch echt nichts Wildes, aber das nützt ganz viel, um dir einfach mal bewusst zu werden, was sind denn gerade deine Ängste? Man muss es morgens führen und abends und dann guckt man am Abend nochmal drauf und denkt sich, ja, du hast den Tag echt gut gemeistert.
Mhm.
Das ist auch etwas, was ich auch immer noch mache, wo ich am Anfang erst gedacht habe, boah, nee. Also wahrscheinlich hast du nicht die Disziplin, aber doch, die habe ich noch. Das hilft mir echt viel.
Ein 5-Minuten-Tagebuch nennt sich das. Und du setzt dich dann wirklich auch nur diese 5 Minuten hin? Stellst du einen Timer dabei oder guckst du einfach so auf die Uhr?
Das ist tatsächlich eine Seite pro Tag.
Ah ja.
Oben ist
morgens.
Morgens und unten ist Abend. Und dann gibt's kleine Aufgaben, schreibe deine Ängste auf oder such dir eine Affirmation für heute raus. Was sind deine Wünsche? Da muss man da auch noch Sachen ankreuzen und vielleicht mal malen. Also es ist auch nicht immer nur das Gleiche, sondern auch mal unterschiedliche Sachen. Ja.
Schön. Christian, was sind denn konkrete Tools aus der Psychotherapie? Jetzt hat sie dieses 5-Minuten-Tagebuch, das wird wahrscheinlich auch eins aus der typischen Psychotherapie sein. Was gibt es noch so für Tools für Leute da draußen, die einfach eben ja ihre Gedanken besser kontrollieren wollen würden oder die Hilfe brauchen, gerade in so Situationen, wenn die Gedanken mal wieder völlig verrückt spielen?
Ja, wir haben ja schon ein paar gehabt, was auch du ganz gut hinkriegst, zum Beispiel, dass du dir ganz bewusst sagst, Gedankenstopp, dass du dich ein bisschen distanzieren kannst und von außen angucken kannst. Du warst in der Lage auch dann zu sagen, wenn ich in so was reinkomme, dann gelingt es mir ganz bewusst, diszipliniert, tiefer ein paar Atemzüge zu nehmen, die ja dann praktisch genau diese Stresshormonproduktion unterbrechen. Das sind so vielleicht zuerst die Kleinigkeiten. Ich glaube, das, was du gerade genannt hast, mit ein bisschen Außenhilfe, mit ein bisschen Struktur mir dieses Tagebuch vornehmen, ist selbstverständlich deutlich, deutlich leichter, das auch hinzukriegen, wie wenn das einfach nur weiße Blätter werden, dann hast du vielleicht noch viel mehr Angst vor dem weißen Papier und bist, und das ist auch ein Tool, bist natürlich sofort wieder drin, ich muss leisten, ich muss abliefern, und wenn ich einmal versagt habe, bin ich keine Gute. Also was ich gerade so beschrieben habe, skizziert habe, sind ja eher Dinge aus der Verhaltenstherapie. Würde mal so fühlen, bei dir geht es ja auch sehr, sehr um dieses Thema Selbstakzeptanz, und du hast ein paar Mal so schön gelächelt, weil du gespürt hast, du darfst einfach so sein, wie du bist, und nämlich so vielleicht, wo da deine Eltern auseinandergegangen sind und so weiter, durftest du eben nicht so sein, wie du bist, weil dann hast du keine Aufmerksamkeit gekriegt, keine positive Resonanz, dann hast du vielleicht Ärger gemacht, und ich darf nur eine Gute sein, ich darf nur eine Perfekte sein. Und eine therapeutische Technik, die aber meistens was Lebenslanges ist, ist eben auch, dass du sagst, ich akzeptiere mich auch mit meinen Ecken und Kanten, vielleicht auch mit meinen blöden Seiten, mit meinen nachlässigen Seiten, die dürfen genauso sein, und die müssen vielleicht auch so sein, weil sonst bin ich gar nicht ganz, sonst spüre ich mich gar nicht ganz. Das wären eher so die Gedanken aus der Analyse und aus der tiefen Psychologie, wo ich glaube, so für das Langfristige dieses, und das, da bist du eben auch nicht alleine, das hast du garantiert jetzt auch gespürt über die Tagesklinik oder über deine Gedanken, hey, das mich selber annehmen mit Ecken und Kanten, und das darf so sein, das ist ein wunderbares Gefühl, wenn das so ein bisschen kommt. Kannst auch gleich tiefer durchatmen, und wenn du tiefer durchatmest, hast du wieder sozusagen weniger Angst.
Das ist richtig. Ja.
Eva, was ist heute eigentlich anders als vor einem Jahr noch?
Ich bin entspannter.
Und das ist gut so, das fühlt sich gut an, oder?
Ich bin entspannter, ja. Und ich bin wieder spontaner. Also diese ganz engmaschigen Strukturen, so alles von Angst und Panik gesteuert, das ist heute nicht mehr so. Ich war letztens das erste Mal wieder auf einem Konzert. Das war vor einem Jahr echt nicht machbar.
Du hast
aber
das
es war
Ruder
cool.
Wieder in der Hand. Einfach.
Ja, genau.
Über dich selber auch.
Ja, voll. Und einfach dieses spontane mal wieder was machen. Es ist auch einfach wieder mehr Lebensfreude da. Mhm. Definitiv. Ja, man fühlt sich einfach viel besser. Es
das ist total schön.
Wieder mehr Freude in einem vorhanden.
Was würdest du denn jemandem raten, der sich gerade zum Beispiel auch in so einem Gedankenchaos verliert? Weil vielleicht haben wir gerade jemanden auch hier sitzen.
Erstmal, du bist nicht alleine, und es immer wieder ansprechen. Also raus aus dem Kopf, aufschreiben, ansprechen, dir jemanden suchen, der dir zuhört. Und da wird es bestimmt Personen geben, und sei es, es ist eine Klinik, oder halt auch einfach Freunde, sich trauen und auch anvertrauen. Das ist das, was mir ganz viel geholfen hat. Dieses, es ist okay, du bist gut, so wie du bist. Und ja,
total.
Dir wird zugehört.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, auch diese Folge hat bei mir gerade ganz viel angestoßen wieder. Ich nehme auf jeden Fall wieder einiges mit für meine Therapiesitzung nächste Woche. Vor allen Dingen diese Punkte, die du auch eben genannt hast, Eva, mit diesem dieses unruhige Schlafen, dieses Zucken, diese Unruhe. Da sind auch ganz viele Punkte, die ich auch teilweise wiedererkenne. Das muss bei mir jetzt nichts groß Ausgeprägtes sein, aber ich weiß auf jeden Fall, schlummert da was, weil ich gerade auch wieder so eine Reise mit mir selber durchmache, wo ich sage, ja, mal wieder ein bisschen gesünder leben, vor allen Dingen, was den Kopf angeht. Ja, Christian, zurück zu dir. Was würdest du noch so mit auf den Weg geben? Für die Leute.
Mir ist gerade noch eingefallen ein anderes Bild, weil wir hatten ja am Anfang so, wo kommt es eigentlich her, das Alte, ich bin nicht gut genug, das ist alles unsicher, ich muss immer liefern, leisten, machen, Fassade. Und das hat ja alles Gründe. Und wenn ich natürlich in dem Gedankenkarussell bin, möchte ich vielleicht das alles auf die Seite schieben. Das Problem ist, das ist ein bisschen so wie bei den Korken, die kommen zügig immer wieder hervor und vielleicht ist auch eine Methode, ich schieb's, es hört sich jetzt vielleicht paradox an, ich schieb's eben gerade mal nicht zur Seite, sondern ich gucke mal vielleicht ein bisschen hin, was ist das für ein Christian oder was ist das für eine Eva-Seite in mir drin, die da mit mir sprechen möchte und kann ich mich vielleicht auch damit anfreunden? Können wir uns verbünden mit dieser Seite und dass ich es eben gerade nicht abspalte, sondern in meinen Gedanken versuche, wie kann ich das auch ein bisschen integrieren? Weil die Dämonen, wir werden sie vermutlich nie ganz loswerden. Und wenn wir sie nicht angucken wollen, dann werden sie meistens noch größer und machen noch mehr Angst und Panik, wie wenn wir sie irgendwie so ein bisschen als nicht ganz feindlichen Begleiter vielleicht fühlen.
Das zum Abschluss. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen, was wir hier so besprochen haben. Ja, manchmal ist das größte Zuviel gar nicht das Leben, sondern unser eigener Kopf. Und ja, man sollte vor allen Dingen, wenn man diesen Weg angeht und diese Herausforderung für sich annimmt, das immer für sich selbst machen, das hast du schön gesagt, Eva, und nicht für andere, weil du hast es vielleicht mal für andere gemacht und jetzt tust du es für dich selber. Und ja, manchmal kann der größte Feind einfach in einem selbst stecken. Wir sind bis zurück in die Steinzeit heute gegangen durch Christian. Der hat heute gute Beispiele geliefert und früher war halt eben die Gefahr von außen und heutzutage kann eben der größte Feind von innen kommen. Zum Beispiel auch zum Thema Katastrophisieren. Es ist eigentlich sogar eine gute Eigenschaft, weil es ist ein Schutzmechanismus, der von ganz früher her rührt. Aber diese Eigenschaft kann natürlich dann auch ins Negative umrutschen. Das sollte man einmal auf dem Zettel haben. Angststörungen und Panikattacken gehen oft gemeinsam einher, haben wir gelernt. Aber es gibt gute Möglichkeiten, diesem Ganzen entgegenzuwirken. Und zum einen sind wir da wieder beim Thema Klinik, wir sind beim Thema Therapie. Eva, du machst 5-Minuten-Tagebuch, das ist eine gute Sache für dich. Christian sagt, man muss auch mal bewusst die Gedanken stoppen und sagen, jetzt Gedanken stopp und da auch reingehen. Und am Ende bleibt auch wieder ganz klar der Punkt, sich selber annehmen mit allen Ecken und Kanten, die man da so hat. Hilfe annehmen und offen drüber reden, verändert auch ganz viel. Und noch schöner ist es, wenn man eben auch schon Freunde und Bekannte im Umkreis hat, die einen da unterstützen. Ich finde, ein sehr wichtiger Punkt ist, Selbstkritik darf einfach durch Selbstfürsorge ersetzt werden. Und damit sind wir schon wieder beim Ende der Folge. Eva, vielen lieben Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Das hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank dafür und auch an dich, Christian. Schön, dass du wieder dabei warst.
Danke, Lars, und vor allem danke an Eva.
Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte.
Bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.